herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin. Mit uns Katharina Jäger
und Rebecca Huhmann.
In der heutigen Folge haben wir wieder ein paar Mythen mitgebracht. Ich bin mal gespannt, wie viele wir schaffen. Wir hatten in den ersten Mythenfolgen nur so 10 geschafft. Und habe ich bei den letzten gesehen, boah, da haben wir so lange über die Mythen gesprochen, Rebecca und ich, dass wir teilweise nur 8 geschafft haben. Wir haben 10 vorbereitet. Es gibt nur einen kleinen Unterschied. Mir sitzt nicht Rebecca gegenüber, sondern Sarah. Aber Sarah, ich glaube, das mit den Mythen kriegen wir ganz genauso gut hin, oder?
Denke ich auch. Ich bin bereit und ich würde sagen, wir starten direkt, oder?
Ja, dann stellen wir doch mal direkt ein und wir springen hier einfach direkt ins kalte Wasser.
Genau, der erste Mythos ist, hat ein Hund, der sich mehr bewegt, einen höheren Energiebedarf?
Und das ist eine super spannende Frage, weil im Endeffekt, wenn wir das mal kurz in die Praxis übersetzen, ist es immer dann eine Rolle, wenn ein Hund sich verletzt hat, sich nicht mehr so viel bewegen kann oder irgendwas. Und dann ist ganz oft so die Ausrede, wenn der Hund dann übergewichtig ist, ja, da kann ich ja nichts dafür, der Hund kann sich ja nicht mehr so viel bewegen. Und da muss ich dann ehrlich sagen, das ist eine Ausrede, die lasse ich euch nicht durchgehen, denn tatsächlich sind Hunde so effiziente Beweger. Also das ist super faszinierend. Es gibt da Formeln, womit man rechnen kann, wie viel Kalorien braucht ein Hund zusätzlich, wenn er sich bewegt. Und ich habe das jetzt mal hier vorgerechnet, und zwar für einen 15-Kilo-Hund. Ne? Nur, dass ihr eine Vorstellung habt, was wiegt 15 Kilo. Das ist der Border Collie, Hündin Lemon. Und wenn ich jetzt mit der 10 Kilometer gehe, ja, also keine Ahnung, irgendwas zwischen 5 und 10 km/h. Dann verbraucht Lemon auf dieser Strecke nur zusätzliche 150 Kilokalorien. Also vorausgesetzt, Lemon würde immer nur hinter mir laufen. Die läuft natürlich rechts und links. Und wenn Kiwi dabei ist, rennen die natürlich noch viel mehr. Aber so unterm Strich ist das, wenn sie die reine Strecke 10 Kilometer hinter mir herlaufen würde, dann hätte sie nur 150 Kilokalorien zusätzlich verbraucht. Das sind 10% ihres Energiebedarfs. Also das ist halt einfach keine große Steigerung. Und wenn ich die gleiche Strecke laufe, dann bin ich eher so bei 500 verbrauchten Kalorien. Vielleicht auch 600. Das hängt so ein bisschen davon ab, was man als Mensch wiegt, wie schnell man sich bewegt und so weiter und so fort. Aber halt, das wären so eher 27% meines Körpergewichts. Das heißt, dass wir Menschen ineffizienter sind, um uns zu bewegen. Und wenn wir bewegen, ne, weil das ist ja oft was, wenn ein Mensch sagt, oh, ich bin dicker, als ich gern wäre, ich würde gerne ein bisschen was abnehmen, dann sagen alle, da musst du dich mehr bewegen. Beim Hund stimmt das einfach nur begrenzt. Wichtig ist, dass man den Energiebedarf des Hundes berechnet und die Ration anpasst. Jeder Hund hat einen individuellen Energiebedarf und da muss ich ein bisschen schmunzeln und zu Sarah rüber gucken, weil bei Kalea, deiner Hündin, ist ja was Besonderes beim Energiebedarf.
Genau, die hat tatsächlich einen sehr, sehr niedrigen Energiebedarf, so um die 77%, was für den Hund tatsächlich schon sehr, sehr niedrig ist. Sie wird sofort zu dick, wenn sie mal ein bisschen zu viel Leckerlis bekommt oder ein bisschen mehr vom Hauptfutter. Und das ist auch nicht über die Bewegung tatsächlich bei ihr steuerbar. Also selbst wenn wir deutlich länger unterwegs sind als sonst, ändert sich daran tatsächlich nicht so viel.
Genau, und andere Hunde haben halt dann einen höheren Energiebedarf. Weißt du, was auch spannend ist? In der Beratung habe ich das manchmal, dass Hunde im Sommer oder im Winter einen höheren oder niedrigeren Energiebedarf haben. Und da denken ganz, ganz viele, das ist, weil sie sich mehr oder weniger bewegen. Und ich glaube aber, dass ein Ridgeback, der keine Unterwolle hat, im Winter einfach sich anders warm halten muss und dementsprechend dann vielleicht den höheren Energiebedarf hat. Und man kann auch nicht pauschal sagen, im Sommer haben wir einen höheren oder im Winter einen niedrigeren. Das ist super durchwachsen, aber es kommt manchmal vor. Also deswegen, ja, überschätzt es nicht, was Bewegung ausmacht für den Hund.
Finde ich total spannend, dass du es jetzt nochmal angesprochen hast mit Sommer und Winter. Tatsächlich ist mir das bei Kalea auch schon so ein bisschen aufgefallen, dass sie im Winter ein bisschen mehr Futter haben darf als im Sommer. Sie hat tatsächlich im Sommer häufig auch Probleme mit der Hitze und wir bewegen uns trotzdem teilweise genauso viel und es macht keinen Unterschied. Aber sie hat im Sommer nochmal einen etwas niedrigeren Energiebedarf als im Winter tatsächlich.
Mhm. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, mit dem Warmhalten oder, weiß ich nicht, gerade Hunde, die viel auch tagsüber im Glas, also wo die dann einfach ihr Gewicht, also ihr Energiebedarf irgendwo decken müssen. Also das, glaube ich, spielt dann eben schon eine Rolle. Also bitte nutzt das nicht als Ausrede. Das lasse ich euch nicht durchgehen. Wenn euer Hund zu schwer ist, dann ändert bitte was. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Wohnungskatzen. Ne? Also das ist oft so, dass dann gesagt wird, ja, das können wir ja gar nicht ändern, sie bewegt sich. Auch bei den Wohnungskatzen halte ich das für die Theorie, der große Unterschied ist, die liegen halt immer auf der Heizung und müssen sich nicht warm halten. Aber das heißt, ihr wollt, dass euer Hund abnimmt, das ist eine reine Kalorienrechnerei, ne? Also da muss ich auch die Kalorien in der Ration runter machen, Kaloriendefizit basteln und dann haben wir einen schönen Gewichtsverlust. Jetzt springen wir mal im Thema in einen ganz anderen Bereich. Sarah, verrat mir doch mal, hat ein Hund, der Kot frisst, automatisch einen Nährstoffmangel?
Das ist tatsächlich ein Mythos. Natürlich gibt es Hunde, die einfach ganz gerne Kot fressen. Es gibt Hunde, die fressen kein Kot. Es konnte da tatsächlich kein wissenschaftlicher Zusammenhang festgestellt werden zwischen der Nährstoffunterversorgung und dem Kotfressen. Die Kotaufnahme birgt natürlich immer ein bisschen Risiko, dass auch Krankheitserreger mit aufgenommen werden. Manche Hunde scheinen vor allem Kot aufzunehmen, zumindest fällt uns das in den Beratungen auch immer wieder auf, wenn sie auch sehr, sehr starken Hunger haben. Also meistens berichten uns die Besitzer dann einfach davon, dass der Hund oft vor dem Napf sitzt oder dann noch bettelt und einfach riesigen Hunger hat. Da sehen wir tatsächlich relativ häufig einen Zusammenhang. Und dann versuchen wir natürlich, die Hunde einfach so ein bisschen besser zu sättigen. Und was sich da ganz gut anbietet, sind tatsächlich Gemüseflocken. Zum Beispiel Karottenflocken kann man da ganz gut verwenden. Generell aber auch Gemüse, wenn man jetzt nicht auf Flocken zurückgreifen will. Wenn Hunde Gemüse nicht so gerne mögen, greifen wir auch immer ganz gerne auf die Zellulose zurück. Das bringt einfach nochmal mehr Volumen im Napf und kann tatsächlich dabei helfen, dass die Hunde weniger Kot fressen.
Genau, und da ist einfach, probiert es aus für ein paar Wochen. Ne? Es gibt halt eine große Menge Gemüse dazu oder eben die Zellulose, die Sarah angesprochen hat, die hat halt den Vorteil, dass sie geschmacks- und geruchsneutral ist. Und dann probiert man das mal über 12 bis 13 Wochen und guckt, ob es besser wird. Ich muss sagen, so kotfressende Hunde, das ist somit das Ekligste. Also gerade, wenn man weiß, irgendwie, so, ja, also gerade so, Mensch, das ist echt, da wird es mir echt übel, da, das war, nee. Also da würde ich eher dann, wenn ich einen Hund hätte, das, der das macht, dann vielleicht auch über einen Kuhkorb oder irgendwas nachdenken. Ja, bei mir mit dem größten Ekelfaktor, wenn man mit dem Hund zusammenlebt, muss ich ehrlich sagen, das ist für mich schon ein Thema.
Verstehe ich absolut. Ist, glaube ich, bei mir ähnlich. Ja, braucht man nicht unbedingt und ist froh, wenn der Hund da nicht so die Vorliebe für Kot hat. Genau. Springen wir doch direkt weiter zum nächsten Mythos. Kathi, dürfen Hunde Brot und Brötchen fressen?
Stell dir mal vor, ich würde meinen Hunden Brot und Brötchen verbieten. Die lieben das alle beide. Also ich neige dazu, einkaufen zu gehen und mehr, also gerade wenn ich dann irgendwie doch schnell denke mir, ich nehme noch ein paar Brot oder Brötchen oder Semmeln, wie man hier sagt, wir wohnen ja in München. Wenn ich mir da noch ein paar mitnehme, dann merke ich, dass ich immer mehr kaufe, als ich selber essen kann, weil ich so Hunger habe. Und die kriegen immer meine Hunde, entweder sogar frisch oder ich lasse die ein paar Tage trocknen und dann bekommen die die zum Knabbern. Und das ist überhaupt kein Problem. Wo kommt der Mythos her? Naja, eine Sorge ist natürlich, da ist Getreide drin und das wird ja einem ja überall erzählt, bloß kein Getreide. Da habe ich euch ja schon in ganz vielen Podcast-Folgen erzählt, dass ich das für Quatsch halte. Wenn euer Hund aber natürlich kein Weizen oder so verträgt, dann solltet ihr auch auf Brot und Brötchen verzichten. Alles andere ist völlig in Ordnung, kann total gut benutzt werden. Und zum Beispiel bei den Übersäuerungspatienten, da ist es ja so, dass ich dann schnell irgendwas geben muss und da kann ich halt eine Scheibe Toastbrot oder ein Brötchen oder irgendwas geben. Ja, bei Hunden, die halt irgendwie Magen-Darm-Probleme haben und keine Kauartikel haben können, da finde ich dann irgendwie ein trockenes Brötchen auch immer ganz nett, weil das einfach durch den hohen Kohlenhydratanteil oft besser verträglich ist, weil es eben nicht so viel Protein enthält wie die Kauartikel. Und insofern muss ich fast überlegen, ich wüsste gar nicht, also ich muss echt überlegen, das zu entkräften, weil mir gar keine Argumente dagegen einfallen. Ich weiß nur, es ist so, wir haben diesen Mythos mal aufgenommen, weil ich irgendwo eine Ration bei Instagram veröffentlicht hatte und da waren Brötchen drin. Und da waren die Kommentare so, oh, das könnt ihr doch nicht machen und oh Gott, man darf doch keine Brötchen geben. Und ja, deswegen fand ich das so ganz spannend. Gibst du deinem Hund Brot oder Brötchen?
Kalea bekommt es jetzt nicht, also sie ist mit Reiswaffeln auch super happy. Wir haben meistens auch nicht Brot oder Brötchen übrig, dass sie da was bekommen könnte. Genau, wir sind da ja eher so ein bisschen vorsichtig bei ihr, auch mit der Allergiegeschichte. Aber prinzipiell würde sie es natürlich auch bekommen. Tatsächlich mache ich meinen Besitzern in der Ernährungsberatung häufig den Vorschlag, besonders wenn es Hunde sind, die nicht so gut fressen, wenn die zur Übersäuerung neigen und abends nochmal so einen kleinen Snack mit etablieren sollen, dass sie dann gerne auf Brot, Brötchen zurückgreifen können oder auch auf sowas wie Zwieback. Da sind die meisten tatsächlich dann auch total verwundert und gehen dann davon aus und sagen dann nur, ja, das hätte ich niemals erwartet, dass ich das gebe. Darf. Und das funktioniert meistens bei den Hunden ganz gut, die da eh nicht so gerne fressen, dass die ja, Brötchen und Brot oder Zwieback einfach ganz gerne knuspern.
Ich hatte vor Jahren mal eine Beratung bei einem Hund, da war der Besitzer Bäcker. Und der hat mich gefragt, ob er als Kohlenhydratquelle Brötchen vom Vortag nehmen kann, weil er die halt immer da hatte und gesagt hat, so, boah, mir blutet das Herz, wenn ich die immer wegwerfen muss. Und da habe ich dann tatsächlich eine Ration berechnet und dann haben wir nicht Kartoffeln oder Nudeln oder so in die Ration reingeschrieben, sondern 4 Brötchen oder so. Und das hat wahnsinnig gut funktioniert für alle Beteiligten. Also das funktioniert schon gut. So, Sarah, ich weiß gar nicht, bei Kalea würdest du wahrscheinlich auch keine Fischexperimente machen. Mit der Allergie, oder?
Hat sie tatsächlich auch schon mal bekommen. Schmeckt ihr auch gut, hat sie auch gut vertragen. Also prinzipiell könnte sie es schon bekommen, aber sie bekommt es jetzt nicht regelmäßig. Ich koche jetzt auch mittlerweile keinen Fisch mehr für sie. Wir haben uns da ja so ein bisschen festgelegt auf unsere Proteinquellen und wollen da immer nicht zu viel durcheinander mischen.
Lass uns aber trotzdem mal über den Mythos sprechen, der zu dem Thema Fisch gehört. Reicht Fisch wirklich aus, um meinen Hund mit Vitamin D zu versorgen?
Da gibt es tatsächlich gar nicht so ein klares Ja oder Nein. In den meisten Rationen befindet sich meistens nicht ausreichend Fisch, wenn man jetzt nur Fisch als Proteinquelle verwendet, um den Vitamin-D-Bedarf zu decken. Und außerdem ist es noch so der Fall, dass verschiedene Fische auch unterschiedliche Gehalte an Vitamin D aufweisen. Wir haben uns dafür mal Lemon als Beispiel genommen. Lemon wiegt 14 Kilogramm und Lemon bräuchte zum Beispiel 2000 Gramm Dorsch pro Woche, um den Bedarf an Vitamin D zu decken. Das ist natürlich relativ viel und ja, so in der Praxis eher nicht umsetzbar, denke ich mal. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, zum Beispiel über einen Lebertran oder über ein Lebertranöl Vitamin D ausreichend in die Ration zu bringen. Prinzipiell ist natürlich auch ein Mineralfutter, wo einfach Vitamin D schon enthalten ist, auch immer eine ganz gute Möglichkeit. Aber rein über den Fisch ausreichend Vitamin D in die Ration zu bekommen, ist schwierig pauschal zu sagen, weil man natürlich auch wissen muss, welchen Fisch man dafür verwenden muss, welcher am meisten Vitamin D enthält.
Genau, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, nur vielleicht, um nochmal einmal den Kreis zu schließen. Vitamin D können unsere Hunde anders als wir Menschen nicht selber herstellen. Ne? Also deswegen ist es ganz wichtig, dass Vitamin D in der Ration enthalten ist. Und da liest man halt in vielen BARF-Rationen, ja, da gebe ich jetzt halt eben Fisch. Ne? Also nur, um auch nochmal einzuordnen, wo dieser Mythos eigentlich herkommt, den Sarah gerade wunderbar erklärt hat. Und da wird sich dann oft darauf ausgeruht, ne, dass man halt ja einmal die Woche Fisch gibt. Und das ist halt oft in den BARF-Plänen die Praxis, dass halt Fisch einmal in der Woche gegeben wird. Und da sieht man an den 2 Kilo Dorsch, wenn ich einmal die Woche Dorsch fütter, ja, da komme ich nicht auf die Vitamin-D-Gehalte. Insofern, ja, habe ich es bei uns in alle Mineralfutter mit reingemacht, einfach um da auf Nummer sicher zu gehen.
Bringen wir gleich zum nächsten Mythos. Kati, mein neues Tier zieht ein. Sollte ich den Neustart für eine Futterumstellung nutzen?
Ja, das ist jetzt spannend, weil gerade du hast ja einen Pflegehund aufgenommen. Du warst ja gerade wieder in der Situation, dass du gesagt hast, wir starten nochmal neu. Ich vermute mal, dass du nicht sofort umgestellt hast, oder?
Das Problem ist so ein bisschen, sie kommt ja aus dem Tierschutz, bedeutet, ich weiß nicht, was sie direkt am Anfang bekommen hat von denen. Ich gehe mal davon aus, dass sie mit einem Trockenfutter gefüttert wurde. Wir haben es tatsächlich so bei ihr gemacht, dass sie direkt von Anfang an eine Schonkost bekommen hat, bedeutet, sie hat wahrscheinlich ein anderes Futter bekommen, als sie vor Ort bekommen hat. Das war jetzt aber auch dem geschuldet, dass ich nicht genau wusste, was sie vor Ort bekommen hat. Und dass ich auf Nummer sicher gehen wollte, so ein bisschen. Der Magen-Darm-Trakt ist eh ein bisschen überfordert am Anfang. Und mit Schonkost fährt man in der Hinsicht dann doch auch ganz gut am Anfang, denke ich.
Stimmt. Und das ist auch was ich dann, ne, das ist ein super Weg, wie du das so rumgelöst hast, dass du gesagt hast, okay, ich habe keine Ahnung, was sie vorher gekriegt hat. Denn ich bin in meinem Kopf, ne, ich habe einen Welpen adoptiert, ich kriege noch einen Sack Futter vom Züchter mit sozusagen oder von der Züchterin. Und das hat man dann natürlich einfach, da weiß man, was wurde gefüttert, das kann ich dann nochmal für 14 Tage weitergeben und danach könnt ihr umstellen. Also gerade bei den Welpen, überlegt euch, der wird dann in der Phase nochmal irgendwo geimpft, das ist alles neu. Da würde man nicht einfach sofort umstellen und irgendwie einen Neustart machen. Und ganz ehrlich, auch bei einem erwachsenen Hund, ne? Also wenn ihr jetzt den Fall habt, ihr übernehmt einen Secondhand-Hund und der kommt mit einem Futter, was euch überhaupt nicht zusagt und ihr sagt auf gar keinen Fall, bitte zieht es trotzdem 2 Wochen durch. Auf die 2 Wochen kommt es echt nicht drauf an. Und ne, vor allen Dingen, ihr wisst ja dann auch nicht, kommen die Magen-Darm-Symptome davon, dass ihr nochmal umgestellt habt, ist das der Stress? Es ist super schwer, das zu beurteilen und euer Tier muss sich sowieso orientieren. Ihr wollt, dass das Tier langfristig stubenrein ist. Wenn ihr dann einen massiven Durchfall habt und das als Start habt, das ist einfach nicht sinnvoll. Also gebt euch und eurem Tier Zeit. Seid ein bisschen geduldig vielleicht. Ja, ich glaube, damit können wir den abhaken. Es ist dann gar nicht so viel mehr dazu zu sagen. Aber lass uns doch den nächsten machen. Reichen Kauartikel für die Zahnpflege aus?
Das ist tatsächlich auch so ein kleiner Mythos. Die Kauartikel reichen meistens nicht aus, dass die Zähne keinen Zahnbelag aufweisen, es nicht trotzdem auch zu Zahnfleischentzündungen kommen kann. Tatsächlich ist es bei den Hunden ein bisschen unterschiedlich. Der eine Hund neigt eher dazu zu Zahnsteinbildung, der andere Hund neigt eher ein bisschen weniger dazu. Prinzipiell ist aber Zähneputzen immer noch die beste Lösung. In Studien konnte sogar nachgewiesen werden, dass wöchentliches Zähneputzen deutlich den Zahnstein reduziert. Und dadurch werden natürlich auch Zahnfleischentzündungen reduziert und dem so ein bisschen vorgebeugt. Deswegen immer die Empfehlung, dem Hund auch die Zähne zu putzen.
Ja, du hast jetzt eben gesagt, wöchentlich. Ich muss mir ganz fest an die eigene Nase packen, weil ich da auch nicht so vorbildlich bin. Noch besser wäre natürlich täglich. Sind wir ehrlich, kriege ich auch nicht hin. Ich glaube, was halt dieses Kauartikel-Thema ist so krass menschlich. Hast du das auch so bei den Nieren- oder Leberrationen, dass die am Ende fragen, aber so, und was kann ich jetzt als Kauartikel geben? Nachdem wir ihnen gesagt haben, keine Innereien, kein getrocknetes Fleisch und so. Also
total habe ich auch immer absolut das Gefühl, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man dafür irgendwie einen Ersatz findet, weil die Leute das meistens schwierig finden, wenn man die komplett aus der Ration rausstreicht. Wir machen es meistens so, dass wir dann Alternativen vorschlagen, zum Beispiel über Futterspielzeuge, die man mit dem aktuellen Futter dann verwendet oder ja auf vegetarische Kauartikel zum Beispiel zurückgreift. Das ist immer so eine Alternative, die man dann noch hat. Aber bei bestimmten Erkrankungen muss man natürlich auch auf die Kauartikel verzichten und da führt meistens kein Weg dran vorbei.
Ja, und also sie sind eben weniger wichtig, als man denkt. Also macht euch da nicht verrückt, wenn euer Tier die nicht verträgt. Dann ist das eben so und da findet man eben die Alternative.
Genau, dann der nächste Mythos, den finde ich auch immer relativ spannend. Reicht ein Drucker, um zertifizierter Ernährungsberater für Tiere zu werden?
Genau, also es ist richtig, jeder von euch könnte jetzt nach Hause gehen, den Drucker anschmeißen, sofern der Drucker denn funktioniert. Drucker sind so ein bisschen mein Endgegner. Aber ihr könnt dann einfach so das ausdrucken und dann euch als Zertifikat an die Wand hängen und dann seid ihr Ernährungsberaterin. Denn der Begriff Ernährungsberaterin für Hunde und Katzen ist in Deutschland nicht geschützt. Das heißt, jeder kann das machen und einfach so losrennen. Und das ist aber auch ein Problem, weil halt einfach es da halt auch für alle, die das ja machen, natürlich auch kein Schutz ist. Ne? Also der Endkunde kann super schwer einschätzen, wann ist es eine vernünftige Ernährungsberatung, wann ist es halt eben nicht so gut. Ich bin da halt so ein bisschen kritisch, wenn es halt um kranke Tiere geht, weil ich halt einfach wirklich schon sehr viele nicht gute Pläne gesehen habe. Und damit möchte ich den ErnährungsberaterInnen da draußen gar nicht zu nahe treten und sagen, oh, die machen alle irgendwie schlechte Arbeit. Aber wenn halt jemand einen Wochenendkurs gemacht hat, dann kann die Person noch so gerne sagen, ich gebe mein Bestes und die besten Absichten haben, dann ist es doch trotzdem manchmal ein bisschen schwierig. Wenn ihr wissen wollt, na, also das ist ein super umfangreiches Thema, worauf muss ich achten, wenn ich mir eine Ernährungsberaterin suche, und so weiter und so fort. Da habe ich eine eigene Podcast-Folge zu, wo ich da näher drauf eingehe. Und ja, also das ist so eine Geschichte, vielleicht kleiner Teaser an dieser Stelle. Ich bastel gerade auch so ein bisschen an eigenen Weiterbildungen, weil ich das eben, ne, also ich bin, ne, ihr merkt das hier im Podcast, ich bin halt nicht der Typ, der sagt, das ist aber blöd, dass es da keine gesetzliche Regelung gibt, sondern dass ich mir dann halt überlege, okay, was können wir machen? Wie können wir denn jetzt vernünftige Alternativen schaffen und halt eben was anbieten? Hättest du das gedacht, Sarah, vorher, dass es da einfach so gar keine Regelung gibt? War dir das bewusst?
Tatsächlich war mir das so ein bisschen bewusst. Wir haben das bei uns in den Kursen auch schon so ein bisschen mitbekommen in der Tierernährung, dass die natürlich auch nicht super begeistert waren, wenn sich Leute Ernährungsberater nennen, die dann einfach falsche Rationen berechnen. Und insbesondere natürlich, wenn es um bestimmte Krankheitsbilder geht, finde ich es manchmal sehr, sehr schwierig. Das gehört dann, finde ich, schon auch eher in Tierarzthände.
Ja, einfach also. Ne, man lernt ja einfach über die ganzen Erkrankungen und gerade die Blutbildauswertung, da merke ich auch einfach, wie ich mich manchmal schwer tue. Es kam auch letzten Sekunden, die sagte, ja, ich habe hier irgendwie ein Röntgenbild, kann ich dir das schicken? Und dann habe ich auch ehrlich gesagt so, ja, kannst du machen, aber so viel sagt mir das nicht, weil ich da jetzt in meinem Studium so wenig Röntgenbilder ausgewertet hat, dass das die Frage ist, ob das jetzt so die Riesenveränderung bringt. Aber allen anderen Erkrankungen habe ich natürlich einfach die Physiologie oder du ja auch gelernt und Dementsprechend ist das so, und bei gesunden Hunden bin ich da auch deutlich entspannter. Ja, aber wie gesagt, hört euch die Podcast-Folge an zu dem Thema, wenn ihr da mehr wissen wollt. Wir zwei machen jetzt hier, glaube ich, einfach mit dem nächsten Mythos weiter, der da wäre: Müssen Hunde täglich mindestens zweimal gefüttert werden?
Das kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Hunde müssen nicht täglich mindestens zweimal gefüttert werden. Tatsächlich ist die Anzahl der Fütterungen abhängig davon, was die Bedürfnisse von euren Tieren sind. Wir haben ja öfter angesprochen, sehr, sehr viele Übersäuerungspatienten, Magen-Darm-empfindliche Hunde bei uns in den Beratungen. Und da ist es durchaus sinnvoll, die Portionen über den Tag verteilt gleichmäßig aufzuteilen. Einfach, dass die Übersäuerung nicht mehr so stark ist. Damit haben wir auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Bei den Patienten ist es durchaus sinnvoll, auch mehr als zweimal am Tag zu füttern. Es gibt aber auch genügend Hunde, die auch nur mit einer einmaligen Fütterung pro Tag super gut zurechtkommen. Deswegen pauschal zu sagen, Hunde müssen mindestens zweimal täglich gefüttert werden, ist, glaube ich, so nicht richtig.
Genau, es gibt eine Einschränkung, und zwar: je größer der Hund, desto eher würde ich dann doch zweimal füttern. Und zwar, das Problem ist die Magendrehung, ne? Das ist ja so das Horrorszenario von ganz, ganz vielen. Das wissen wir ja nicht, wo das wirklich herkommt, ne? Also das ist ja so ein multifaktorielles Geschehen, und selbst wenn wir alle Risikofaktoren in einen Hund reinpacken, wird nicht zwangsläufig eine Magendrehung ausgelöst. Aber es scheint so laut Studien so zu sein, dass ein Risikofaktor ist, wenn man einen Risikohund für eine Magendrehung hat. Das sind halt große Hunde mit tiefem Brustkorb, so ganz klassisch der Dobermann zum Beispiel, oder Hunde, die in die Richtung gehen vom Exterieur, dass man den mindestens zweimal füttern sollte, weil einfach da einer dieser Risikofaktoren eine Riesenmahlzeit ist. Das ist so ein bisschen das, wo ich das so ein bisschen mit einem Einschub ergänzen würde. Alles andere hast du völlig recht. Aber das ist halt einfach das, wenn ihr einen besonders großen Hund habt, dann würde ich das einfach auf zweimal aufteilen. Vom Ding her, der Hund so eine große Magendehnungskapazität, also schaffen würden sie es auf jeden Fall, wenn man sie nur einmal füttert. Es gibt einen einzigen limitierenden Faktor, wann ein Hund nicht die Ration schaffen könnte. Hast du eine Idee, welches ist?
Ich glaube, das müsste dann wahrscheinlich die trächtige Hündin sein.
Genau, weil halt einfach die Welpen so viel Platz im Magen weg, also im Bauch wegnehmen. Und gleichzeitig hat sie natürlich einen viel höheren Energiebedarf, gerade so im letzten Trimester. Dann gibt es irgendwann mal einen limitierenden Faktor, wo die ihr Futter nicht schaffen. Alle anderen schaffen ihre Ration. Ich finde es immer so spannend, wenn du den Leuten aufschreibst, so bei einer Höhe Labrador, du hast eine Schonkost, schreibst dann so 1 Kilo Kartoffeln. Und das ist so völlige normale Menge. Und das ist immer so spannend, weil die da sagen, so viel soll der essen. Und ich denke mir so, ja, Mai, also das passt schon da rein. Also da muss man sich nicht so in die Gedanken.
Wir kommen zum nächsten Mythos. Der bezieht sich auch wieder so ein bisschen auf die Welpenzeit. Sollte ich meinen Welpe auch Diät setzen?
Genau, also wir versetzen uns kurz in folgendes Szenario. Ihr habt eine Wachstumskurve überprüft, ihr habt das Gewicht eures Welpen eingegeben und ihr stellt fest, der Welpe liegt über der Wachstumskurve. Das heißt, der ist ja de facto zu schwer, ne? Also nur ein kleiner Reminder, einem Hund im Wachstum kann man sein Gewicht nicht ansehen. Das heißt, ich muss immer diese Wachstumskurve nutzen, um das Ganze zu überprüfen. Und jetzt ist der Hund schwerer. Und da ist es ganz wichtig, selbst wenn ich feststellen sollte, mein Hund ist im Laufe der Zeit schwerer, als er sein sollte in der Wachstumszeit, dann setzt man den nicht auf Diät. Also man sagt nicht, ich reduziere jetzt alles ganz so weit, dass der Gewicht verliert. Ein Hund sollte dann mindestens das Gewicht halten und so lange das Gewicht halten, bis die Kurve ihn selber einholt. Ja, das heißt, ich habe einen Hund und der soll dann einfach auf der Gewichtskurve bleiben, bis die Kurve wieder ihn eingeholt hat. Das heißt, auf Diät setzt man die tatsächlich nicht. Hattest du jetzt schon also einen Welpen, den du beraten hast, wo der schwerer war auf der Kurve?
Hatte ich, glaube ich, 2 Beratungen, und denen habe ich dann auch direkt geraten, dass sie schauen sollen, dass die nicht weiter zunehmen, aber natürlich auch nicht abnehmen, sondern sich in dem Gewicht jetzt halten, bis der Hund sich wieder in der Wachstumskurve angenähert hat.
Ja, ich finde es immer sinnvoll, weil man kann aus der Wachstumskurve halt auch immer ablesen, wie lange die Hunde das Gewicht halten müssen. Also, dass man sagt, hör zu, das sind jetzt 10 Wochen oder 8 Wochen oder was auch immer. Und da kann man dann sehr gut den Leuten was an die Hand geben, dass einfach da Richtwerte da sind. Das finde ich immer super. Da ist es mit den Wachstumskurven einfach super sinnvoll. Wir haben das jetzt natürlich hier in der Mythenfolge super kurz angesprochen. Wenn ihr gerade einen Hund im Wachstum daheim habt und das Wort Wachstumskurve noch nie gehört habt, das ist für mich eine der wichtigsten Folgen, weil das der größte Fehler ist, den man machen kann, wenn man einen Hund im Wachstum hat und weil da einfach viel schief gehen kann, hört euch unbedingt die Podcast-Folge zum Thema Wachstumskurve an. Na, also das ist eine der Folgen, die ich mit am wichtigsten finde, weil das ganz, ganz viele nicht wissen, was das eigentlich ist, wie man die benutzt und so weiter und so fort. Jetzt, ich glaube, wir sind jetzt schon bei Mythos 10 angekommen. Es wird spannend, wenn wir mal einen riesen Fass aufmachen. Und zwar, Sarah, will ich jetzt von dir wissen, kann man Hunde vegetarisch ernähren?
Ja, ich glaube, mit dem Thema zum Ende machen wir jetzt noch mal so ein kleines Fass auf. Man kann seinen Hund tatsächlich vegetarisch ernähren. Man muss allerdings so ein paar Punkte berücksichtigen, damit der Hund mit allem versorgt ist. Und da gibt es immer so ein paar Schwierigkeiten oder auch so ein paar Sachen, die wir häufig auch in den Beratungen sehen, wenn die Hunde schon vegetarisch ernährt werden, wo einfach so ein paar Punkte noch nicht ganz so passend sind. Wenn man davon ausgeht, dass man seinen Hund mit Fleisch ernährt, haben wir natürlich ein Aminosäureprofil, die zum Bedarf des Hundes passt. Wenn wir jetzt natürlich davon ausgehen, dass wir dann bei einer vegetarischen Ernährung auf pflanzliche Proteinquellen zurückgreifen, haben wir einfach da ein Aminosäuremuster vorliegen, was dem Bedarf des Hundes nicht ganz so passend gegenübersteht. Und da müssen wir natürlich einfach so ein bisschen schauen, dass die Ration natürlich trotzdem bedarfsgerecht ist, die Aminosäuren alle abgedeckt sind. Und das ist immer ein bisschen was, was wir empfehlen, dass man das schon auch in der Rationsberechnung einfach überprüfen lässt, dass es ganz sinnvoll ist, je nachdem, welche Komponenten man da auch drin haben möchte. Vegetarisch bedeutet natürlich, man kann zum Beispiel auf Quark zurückgreifen, auf Eier zurückgreifen, bedeutet aber auch, man kann in die Richtung mit Tofu arbeiten, mit Linsen, Kichererbsen wäre eine Möglichkeit, die man als Proteinquellen ganz gut nutzen kann. Kathi, was hast du so für Erfahrungen gemacht im vegetarischen Bereich?
Ja, ich würde sagen, meine Reise hat sich da auch so ein bisschen verändert im Laufe der Zeit. Am Anfang war ich vielleicht ein bisschen skeptischer. Mittlerweile durch die ganzen Magen-Darm-Patienten, die wir da einfach betreuen, haben wir sowieso immer so wenig Fleisch wie möglich und so viel wie nötig irgendwie drin. Dadurch habe ich einfach immer weniger Fleischanteil in die Ration reingerechnet. Der Kohlenhydratanteil wird sowieso immer größer. Und rein rechnerisch ist es Fleisch super einfach durch Milchprodukte zu ersetzen. Das heißt, ich habe dann auch in dem Berater immer gesagt, hey, ihr könnt, wenn ihr dann 1 oder 2 Tage vegetarisch machen wollt, dann Quark nutzen und habe einfach meinem Gegenüber das einfach freigestellt. Einfach so, das ist dann möglich, muss aber nicht gemacht werden, weil, und ich glaube, das ist halt das, was man da nicht außen vor lassen darf. Natürlich ist das eine die fachliche Frage, die ich ganz klar beantworten kann mit, ja, es ist möglich. Sofern man das eben berechnet oder berechnen lässt und wie auch immer. Aber es ist halt einfach, das muss halt jeder für sich selbst urteilen. Das ist halt auch super das emotionale Thema, glaube ich einfach, weil es halt einfach, ich weiß noch, das ist, ne, die Mythen, die wir hier im Podcast besprechen, sind ja Mythen, die wir vorher auch schon mal bei Instagram gepostet haben. Und die gehen wir hier jetzt dann einfach durch, besprechen die nochmal, geben nochmal viel mehr Hintergrundinformationen. Und ich weiß, dass das einer der Mythen war, der super kritisch auch aufgenommen worden ist, wo einige dann geschrieben haben, oh, das kann man doch nicht machen. Und rein fachlich geht das ganz sauber. Und da muss man, finde ich, einmal das Emotionale trennen von diesem Fachlichen. Und ich glaube aber, dass es halt eben auch super wichtig ist, dass man das fachliche Wissen hat. Und da wollen wir jetzt dann, oder beziehungsweise stecke ich gerade mit meinem ganzen, also mit viel Kapazität in einem Projekt für vegetarische Fütterung, wo dann ich das zu gegebener Zeit mit euch auch teilen werde. Falls ihr sagt, hey, nee, ich will das, mich interessiert total, ich will da tiefer einsteigen. Und deswegen ist es einfach gerade ein Thema, was bei mir unglaublich viel Zeit in Anspruch nimmt, was super viel Kapazität macht und was, glaube ich, auch in der Zukunft immer wichtiger werden wird, weil wir auch merken, also wenn ich das vergleiche, ich mache jetzt ein paar Jahre Ernährungsberatung, die Anfragen nach vegan, vegetarischer Fütterung steigen immer mehr an. Also es gibt immer mehr Interesse, immer mehr Resonanz. Dann, ne, das ist auch, ich weiß nicht, hattest du das auch, dass einige sagen so, hey, ich mag nicht ganz vegetarisch, aber so 2, 3 Tage, ne, also.
Total, sehe ich immer wieder häufiger, dass Leute uns auch mit der Anfrage dann kommen, ich würde gern so fleischreduziert wie möglich füttern. Dann bringen wir oftmals den Vorschlag, ja, man kann zum Beispiel ein paar Tage in der Woche auch durch Milchprodukte ersetzen. Und dann sind die immer super glücklich, weil es auch eine relativ simple und einfache Sache ist, die man einfach gut umsetzen kann. Und manche haben es gar nicht so auf dem Schirm, dass es doch einfacher ist, ja, als man sich es vielleicht vorstellt.
Ja, das stimmt. Das ist gut, dass du das noch ergänzt. Einfach, also, dass wir halt eben offen sind, das mit euch gemeinsam umsetzen. Es gibt auch einige Erkrankungen, die wahnsinnig davon profitieren. Also, ich denke zum Beispiel an Leberpatienten oder halt eben auch an die Leishmaniose-Patienten. Da finde ich teilweise mit teilvegetarischen oder ganz vegetarischen Rationen hat man teilweise auch in der Rationsgestaltung ein leichtes Spiel, dass das einfach hilft, da beim Leishmaniose-Patienten zum Beispiel purinärmer zu füttern oder die Leberration noch mal ein bisschen besser anzupassen. Das mache ich ganz gerne, da das auch dann einfach eben dementsprechend vorzuschlagen und zu nutzen. Das heißt, ich fasse zusammen, wir sind da offen, wenn ihr das gerne machen wollt und darüber nachdenkt, kommt gerne auf uns zu. Wenn ihr sagt, nee, ihr könnt euch das für euren Hund überhaupt nicht vorstellen und findet das ganz merkwürdig, finde ich das auch völlig in Ordnung. Also das ist nichts, was halt irgendwie dogmatisch jetzt in die eine oder in die andere Richtung gehen muss. Das dürft ihr einfach auch entscheiden. Ja, also wir bieten halt alle Möglichkeiten, erwähnen, dass es möglich ist und am Ende entscheidet das ihr, ob ihr das möchtet oder nicht. Ich sehe halt so ein bisschen meine Aufgabe darin, adäquat aufzuklären, was das Thema angeht. Und man muss halt einfach sagen, so, deswegen, wir haben eben das Thema eingeleitet mit, wir machen jetzt einen Riesenfass auf, weil es halt einfach ein großes Thema ist, wo man halt eben viel achten muss, was halt nicht mal eben so gemacht ist. Und das ist eben der Grund, warum ich da gerade ganz viel reinstecke und überlege, wie können wir euch diesen Content zur Verfügung stellen. Und da wird eine Art, also nicht eine Art, da wird ein Online-Kurs kommen. Für alle, die sagen, ich überlege das, ist das für mich das Richtige? Und da bin ich sehr gespannt und stecke da mitten in die Vorbereitung. Ja, Sarah, siehst du mal, so schnell geht das, dass man seine erste Mythenfolge hier macht. Und ja, oder wolltest du noch irgendwas zum Thema vegetarische Ernährung? Habe ich dir jetzt irgendwas vorweggenommen?
Nee, ich fand das eigentlich jetzt, was du alles nochmal zusammengefasst hast, super wichtig. Genauso versuchen wir das ja in den Beratungen dann auch immer umzusetzen, dass wir da auch sehr neutral beraten, wenn jemand sagt, das ist einfach gar nichts für ihn. Finde ich das auch absolut in Ordnung. Wir besprechen es halt immer, bieten es an als Möglichkeit. Manche Leute sind da sehr dankbar drüber. Aber insgesamt hast du, glaube ich, alles gesagt, was wichtig war.
Ja, das gilt natürlich für alle Fütterungsformen. Und das finde ich auch schön, weil das oft ein Feedback ist, dass Leute kommen und sagen, hey, ich mag bei euch die Beratung machen, weil ihr nicht so dogmatisch seid. Ne? Also Fütterung ist ja manchmal, empfindet man ja schon irgendwie als so ein bisschen ja religiöse Züge oder so. Also ich finde das manchmal echt völligst absurd, wenn jemand sagt, ja, ich fütter das und das. Und andere sagen, boah, das geht gar nicht, wie kannst du nur? Und ja, das liegt uns ja in jeder Fütterungsform fern. Ne? Also ihr dürft da ja natürlich mitbestimmen, was ihr machen wollt. Und insofern denke ich, ist das ein guter Abschluss für diese Mythenfolge. Mir bleibt eigentlich nur zu sagen, bis dahin.
Bis dahin.
Ihr wünscht euch noch mehr Fakten zum Thema Ernährung für Hund und Katze? Schaut doch gerne bei Instagram bei uns vorbei. Die_Futtertierärztin.